Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Oracle Deutschland.
Mittelstandswiki.
Das Know-how-Portal für Unternehmer.
Adam Mikusch, herzlich willkommen bei mittelstandswiki.de, beim Podcast. Berlin ist die Startup-Hauptstadt, die Gründerhauptstadt, und normalerweise denkt jeder bei Gründern immer irgendwie, das sind ganz tolle Apps, das sind die Dinge, die die Welt braucht, die hier in Berlin in der Mitte entstehen. Und Sie sind den anderen Weg gegangen, weg von dem Digitalen, von der Werbeagentur, da kommen wir später dazu, hin zur Soße. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, in die Lebensmittelbranche einzusteigen?
So wie die Jungfrau zum Kind. Ich war einfach nicht wirklich so ganz überzeugt und glücklich von meinem Lebensmodell eben in dieser digitalen Branche. Der Spaß hat ein bisschen gefehlt. Wohingegen der Spaß schon immer da war, war eben bei Salatsoßen machen, bei Essen, beim Kochen, neue Düfte, Gerüche, Geschmäcker. Und irgendwann war einfach die Entscheidung, das Leben ist zu kurz, um das Falsche zu machen. Alle sagten, deine Salatsoßen sind so lecker. Ich habe aber selber gedacht, naja, wie kann man denn damit Geld machen? Denn wie Sie selber sagen, die Lebensmittelindustrie, ist eine Industrie eigentlich. Dann habe ich aber beschlossen, habe gesagt, es gibt noch keine guten Salatdressings. Die man kaufen kann, die schmecken nicht. Also mache ich meine eigenen und schaue einfach mal, was passiert.
Das ist ja dann ein ganz schöner Weg. Von der Idee, Sie saßen in der Werbeagentur hinter einem Rechner mit ganz vielen Ideen und dann zu sagen, hey, ich baue jetzt mein eigenes Business auf. Wie funktioniert das?
Am Anfang weiß man tatsächlich gar nichts. Was da einem natürlich hilft, sind Gründerseminare. Da habe ich natürlich eins besucht zuerst. Dank des Internets auf Gründerplattformen. Die KfB-Bank bietet auch Dinge an. Man hangelt sich von einem Problem zum nächsten sozusagen. Man erfährt was, dann erfährt man, aha, das musst du haben. Diesen Schein brauchst du, diese Erlaubnis und so weiter. Und ich sage mal, die Probleme, die kommen von ganz alleine. Aber man muss, glaube ich, einfach bereit sein zu sagen, ich gehe jetzt den Weg und mal gucken, was passiert. Und am Anfang hätte ich auch nie gedacht, wie viele Stolpersteine und Hürden und Dinge es gibt, die man beachten muss.
Bleiben wir mal bei diesen Stolpersteinen. Wir wollen ja anderen ein bisschen helfen mit diesem Podcast. Sie haben gekündigt, ganz normal, und dann zwei Töpfe gekauft und drin gerührt? Oder wie ging es dann weiter?
Es fing an mit dem Gründerseminar. Und dann ging das Telefonieren los. Dinge wie Lebensmittelaufsicht, Veterinäramt, Gesundheitsamt und so weiter. Und dann eben auch gucken, was muss auf Etiketten stehen. Davon wusste ich ja vorher auch nichts. Es gab Fehldrucke, es gab am Anfang Texte, die auf den Etiketten zu klein waren. Was mir geholfen hat, ist eben die Ausbildung zum Designer.
Bei Lebensmitteln zählt ja der Inhalt. Da geht es ja weniger um das Design. Okay, Verpackung, klar. Aber wie ging das dann wirklich weiter? Das ist ja ein langer Weg.
Mir war klar, dass wenn man das professionell aufziehen will, dann muss das Rezept hundertprozentig überzeugen und stimmen. Also habe ich angefangen, eingekauft, verschiedene Öle, verschiedene Pfeffer, alles, was man eben braucht. Und habe dann angefangen, mit dem Gründerzuschuss, der mich sozusagen über Wasser gehalten hat, zu mischen, zu experimentieren, aufzuschreiben, hunderte von Rezeptblättern zu füllen. Und das geht eben nur durch Probieren, Try and Error. Also vieles ist in Müll gewandert, bis am Ende die Geschmacksrichtungen so waren, wie ich sie wollte.
Wie lange hat das gedauert? Try and Error?
Ich würde sagen, so die intensive Testzeit waren etwa 2 bis 3 Monate. Und in der Zeit mussten Freunde und Familie auch eigentlich jeden Abend dann zur Verkostung herhalten.
Ist ja nicht der schlechteste Job.
Na, das kommt darauf an, wie die Mischung ist. Also da habe ich auch gesagt, Leute, ihr müsst ehrlich sein. Ich brauche keine falschen Komplimente, sondern sagt es bitte. Weil es ist bei meinen Produkten auch so, dass es nicht nur mir schmecken darf, sondern eben auch, ich sag mal, einem größeren Publikum schmecken muss. Und da war es natürlich gut, dass die Oma, der Neffe, die Freunde probiert haben.
Da, wo große Unternehmen eine Marktforschung haben, haben Sie Familie.
Das ist auch so ein Stichwort, was ich vorher auch nie gedacht hatte. Familie und Freunde. Also mir war klar, dass es viele Hürden gibt und viele Probleme, die man bewältigen muss. Aber was wirklich essentiell wichtig war, war die Unterstützung. Das heißt also, dass Familie und Freunde sagen, Mensch, ich glaube an die Sache, du machst das schon, das wird schon klappen. Ich muss ehrlich zugeben, daher war es gut, dass die Unterstützung da war und man gesagt hat, mach weiter. Das hat einem sehr emotional auch geholfen.
Dann kam so der kleine Laden im Wedding, so die erste Manufaktur, wo dann die Soßen tatsächlich entstanden sind.
Ich habe ziemlich bald erfahren, man kann nicht einfach zu Hause irgendwas zusammenmischen und dann raus in die Welt. Da gibt es eben hygienische Auflagen und Richtlinien. Man braucht also eine abgenommene Gewerbeküche. Und es sollte eben klein und bezahlbar sein. Da hat sich der Wedding auch angeboten.
Sie sind gerade so dazwischen. Sie haben einmal das Balsamico-Dressing ausgesucht. Wie sind Sie auf diesen Laden gekommen?
Ich bin aus Wien und bin jetzt zufällig spazieren gegangen. Und ja, und da bin ich so durchgeschlendert und reingeschaut.
Ich finde es ja bemerkenswert, wenn die Wiener mit der tollen Küche bei den Berlinern die Soßen mitnehmen.
Ich bin Vegetarier und eigentlich schaue ich auf gute Qualität und deshalb.
Vielen Dank. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf die vergangenen 2 Jahre, Sie sind mittlerweile angekommen am Hackeschen Markt in der Berliner Mitte. Sie produzieren nicht nur selbst, sondern haben in Kommission auch die Produkte von befreundeten Feinkostanbietern. Wo waren so die größten Hürden? Haben Sie manchmal gedacht, alles hinzuschmeißen?
Tatsächlich gab es die Momente schon. Zum Beispiel in der Anfangszeit, was er hat, als es auf den Wochenmärkten dann mit dem Piaggio zur Verkostung ging und es war eigentlich die einzige Einnahmequelle am Anfang und man stand dann eben im Dezember bei Minustemperaturen mit seinen zugefrorenen Soßen und hat versucht, die Verkostung zu machen und es war dann eher so Eislutschen, wo man dann auch irgendwie mit 10 Euro in der Tasche nach Hause gefahren ist und gedacht hat, was machst du hier eigentlich? So ein warmes Büro mit einem Grafikprogramm wird doch jetzt eigentlich netter. Aber das war das Gute, dass ich diesen Part schon durch habe und also wann immer es auch schwer war, auch wenn man zum Beispiel, es gab große Probleme beim Verschlusssystem am Anfang mit den Deckeln, da ist unglaublich viel verschütt gegangen und weil ich von Hand verschlossen habe, gab es dann irgendwie Blasen an den Händen und zittrige Hände und Erschöpfungszustände und alles um 3 Uhr morgens. Und
wieder der Gedanke zurück zum Designer.
Genau, der kam dann tatsächlich auch dann immer wieder, aber gleich danach kam dann wieder der Gedanke, Mensch, du machst das hier doch eigentlich, weil du das machen willst und weil du weißt, dass diese Karriere am Computer, am Rechner, in der Agentur nicht dein Ding war. Du warst nicht glücklich. Und wenn man sich das immer vorhält und weil ich das eben schon durch habe, kommt nie so wirklich der Gedanke auf, machst du wieder zurück. Sondern ich weiß, nein, willst du nie wieder und wirst du auch nie wieder machen.
Sie haben schon gesagt, dann stand ich da und hatte 10 Euro in der Tasche. Jetzt nach rund 2 Jahren, verraten Sie uns schwarze Zahlen, rote Zahlen, wo steht das Unternehmen jetzt? Kann man so eine Prognose geben?
Seit letztem Jahr ist es tatsächlich so, weil auch eben die Produkte mittlerweile bei Reichelt stehen und im KDW, konnte ich schon schwarze Zahlen schreiben. Es war jetzt noch nicht riesig, aber man sieht eben, dass also eine wachsende Nachfrage entsteht und eigentlich von Monat zu Monat die Bestellungen hochgegangen sind. Und natürlich ist es so, dass im Winter das auch sehr zurückgeht, weil Salat und Salatdressing eher ein Sommerprodukt sind. Aber aufgrund der Erfahrung vom letzten Jahr erwarte ich eigentlich, dass es diesen Sommer eben noch mehr steigt und auch der neue Eat Berlin Laden lässt mich optimistisch in die Zukunft sehen.
Was würden Sie einem Gründer für einen Tipp geben, wenn wirklich mal so der Hänger kommt und sagt, nee, ich schmeiß jetzt alles hin, das funktioniert vielleicht doch nicht so richtig. Was haben Sie in der Situation gemacht? Welchen Tipp können Sie geben?
Einfach alles stehen und liegen lassen und was man gerade macht, komplett mal weg. Also man muss nicht gerade in Urlaub fahren oder irgendwas, aber einfach etwas ganz anderes machen. Und ich glaube, die beste Motivation neben der Existenzangst, wie ich immer sage, ist eigentlich, dass man sich fragt, warum man das eigentlich macht und wo man hin will. Also meistens ist es so, 2 Schritte nach vorne und 1 wieder zurück. Das Wichtigste überhaupt ist, dass man daran glauben muss, man selber. Also es gibt viele Leute, die einem was anderes erzählen, vermeintliche Besserwisser, Experten, Wirtschaftsphilosophen, die einem da irgendwas erzählen, aber nee, man muss sein Ding machen und man muss an die Idee glauben, weil auch wenn kein anderer dann glaubt, man muss aber dann glauben und wenn man dann glaubt und dann ist man nämlich auch motiviert, wenn man dann glaubt und wenn man motiviert ist, dann denke ich mal, ist es fast immer so, dass man es schafft.
Mittelstandswiki. Das Know-how-Portal für Unternehmer.